Wir freuen uns, dass ihr heute Abend gekommen seid zu diesem Heilungsgottesdienst und ich bin überzeugt davon, wir werden eine gute Zeit zusammen haben und wir werden die Heilungskraft Gottes erleben heute Abend. Als ich heute Nachmittag die Botschaft vorbereitet habe, war ich erstaunt über das, was der Herr mir gezeigt hat. Natürlich war das keine Schriftstelle, die ich noch nie gelesen habe, sondern ich habe sie schon sehr oft gelesen, aber ich habe Neues entdeckt. Ich habe Neues entdeckt darin. Wie ich fast jedes Mal, wenn ich eine Schriftstelle mir vornehme und sie intensiver studiere, etwas Neues darin finde. Denn das ist ein Merkmal des Wortes Gottes, dass du immer wieder etwas Neues darin findest. Dass es nicht erschöpft ist, wenn du es einmal gelesen hast und die Information, die darin enthalten ist, aufgenommen hast, sondern dann fängt es eigentlich erst an. Dann kann der Herr dir bei jedem weiteren Lesen, kann der Heilige Geist dir Dinge zeigen, die in diesem Wort, in vielleicht einem Vers oder einem kurzen Abschnitt verborgen sind, die dein Leben verändern können. Die Botschaft heute Abend heißt, Jesus Christus heilt dich. Jesus Christus heilt dich. Und das möchte ich euch schon ganz zum Anfang dieses Gottesdienstes zusprechen, nämlich, dass Jesus Christus euch heilt. Oder noch persönlicher eben, dass er dich heilt. Jesus Christus heilt dich. Das ist ein Grund, warum er gekommen ist auf diese Erde, um dich zu heilen, um dich heilen zu können. Jesus Christus hat den Preis bezahlt dafür, dass er dich und mich heilen konnte. Halleluja. Er hat sein Blut vergossen, wie wir heute Abend gesungen haben. Durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Jesus hat den Preis bezahlt. Nun, woher kommen diese Worte, Jesus Christus heilt dich? Eigentlich das meiste, was ich predige, das meiste, was ich als Titel wähle für eine Botschaft, hat in sehr direkter Weise mit dem Wort Gottes zu tun. Und natürlich, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, gibt es einen Vers, wo diese Worte eins zu eins vorkommen. Nämlich Apostelgeschichte 9, Vers 34. Apostelgeschichte 9, Vers 34. Hier heißt es, und Petrus sprach zu ihm, Aeneas, so hieß der Mann, Jesus Christus heilt dich. Steh auf und mach dir selbst dein Bett. Und sogleich stand er auf. Nun werden diese Schriftstelle und ihre Umgebung und einige andere Schriftstellen heute Abend ein bisschen genauer anschauen. Verse, die wir finden in der Apostelgeschichte, betreffen uns insbesondere. Heilungen, Heilungswunder, die geschehen sind in den Evangelien, betreffen uns auch. Auch sie sind uns zum Vorbild gegeben. Aber manchmal machen wir so eine Unterscheidung und denken, ja, damals hat Jesus gelebt. Damals war Jesus hier auf dieser Erde. Jesus konnte diesen Leuten selbst die Hände auflegen. Jesus hat diesen Leuten selbst das Wort oder die Heilung zugesprochen. Wenn wir damals gelebt hätten, dann könnte Jesus auch uns in dieser Weise heilen. Aber in der Apostelgeschichte haben wir es bereits mit einer Zeit zu tun, die genau dieselbe Zeit ist, in der wir auch heute noch leben. Nämlich die Zeit, nachdem Jesus auferstanden war und in den Himmel aufgefahren ist. Jesus war nicht mehr auf dieser Erde zur Zeit der Apostelgeschichte. Deswegen lesen wir hier nicht davon, wie Jesus jemanden heilt, direkt, sondern wir hören von Petrus, der im Namen Jesu Christi jemanden heilt und das so tut, wie wenn Jesus selbst da wäre. Und weil das genau dieselbe Situation ist, mit der wir es ebenfalls zu tun haben, glaube ich, dass solche Schriftstellen uns besonders ermutigen können. Weil hier haben wir keine Ausrede mehr. Hier können wir nicht sagen, ja, aber. Höchstens noch, dass wir sagen können, ja, aber Petrus. Petrus war ja einer der ursprünglichen 12 Jünger. Er hat Jesus persönlich gekannt. Er ist mit Jesus durch die Lande gezogen und hat gesehen, wie er geheilt hat. Dem muss es ja können. Gut, aber dieselbe Vollmacht, die Jesus Petrus gegeben hat, hat er auch uns gegeben. Halleluja. Dann lasst uns einmal die weitere Textumgebung anschauen hier. Also die ganze Heilung, den ganzen Bericht. In Apostelgeschichte 9, Verse 32 bis 35 lesen wir von dieser Heilung des Aeneas. Was übrigens so viel bedeutet wie der Gelobte. Also Aeneas hat einen schönen Namen. Er hieß der Gelobte. Apostelgeschichte 9, 32 bis 35. Es geschah aber auch, dass Petrus, indem er überall hindurchzog, auch zu den Heiligen hinabkam, die zu Lydda wohnten. Petrus stand damals in einem Reisedienst für den Herrn Jesus Christus. Nachdem die Verfolgung begonnen hat und die Christen zerstreut worden waren in die damalige Umgebung und auch an anderen Orten unabhängig von den zerstreuten Gläubigen, neue Gemeinden entstanden waren, neue Menschen zum Glauben gekommen waren, beschloss Petrus zu reisen, diese Gläubigen zu besuchen, ihnen zu dienen durch das Wort, ihnen zu dienen durch Handauflegung, ihnen zu dienen mit dem, was er selbst mit Jesus erlebt hatte. Deswegen zog er überall hindurch und kam schließlich auch zu den Heiligen hinab, die zu Lydda wohnten. Wahrscheinlich erzähle ich euch nichts Neues, wenn ich euch sage, mit Heiligen sind hier nicht besonders gute Menschen gemeint, sondern mit Heiligen sind hier ganz einfach Christen gemeint. Denn das Neue Testament nennt alle Christen Heilige. Egal, ob sie einen heiligen Schein haben, ob sie 20 Zentimeter über dem Boden schweben können, ob sie 50 Jahre nichts gegessen haben oder was auch immer. Diese Unterscheidung gibt es nicht im Neuen Testament, sondern jeder Christ, jeder Bruder, jede Schwester im Herrn ist ein Heiliger bzw. eine Heilige. Die zu Lydda wohnten, das war ein Ort in der Nähe von Haifa, also zwischen dem Berg Karmel und der Ebene am Meer, wo Haifa liegt. Er fand aber dort einen Menschen mit Namen Aeneas, der seit 8 Jahren zu Bett lag, er war gelähmt. 8 Jahre lag dieser Mann bereits zu Bett, denn er war gelähmt. Nun, ich bin froh, dass die Bibel uns hier Aufschluss gibt über die Dauer, seit der dieser Mann bereits in diesem Zustand war. Denn wir haben es hier mit einem chronischen Fall zu tun. Man könnte auch sagen, wir haben es hier mit einem hoffnungslosen Fall zu tun. 8 Jahre damals waren länger als 8 Jahre heute. Erstens, weil die Menschen eine viel kürzere Lebenserwartung hatten als wir heute. Und zweitens, weil diese 8 Jahre wahrscheinlich nicht geprägt waren von Versuchen, ihm zu helfen, von Versuchen, ihn wieder auf die Beine zu bringen, von Versuchen von Ärzten, ihm zu dienen, sondern der Mann lag im Bett und war wahrscheinlich von den meisten seiner Freunde und Familienmitglieder aufgegeben worden, als einer, der den Rest seines Lebens als Lahmer verbringen würde. Und Petrus sprach zu ihm: Aeneas, Jesus Christus heilt dich. Hier haben wir wieder unser bekanntes Wort, Iaomai. Ihr erinnert euch, die ihr die Heilungsschule fleißig besucht habt. Iaomai ist dieses griechische Verb, das heilen bedeutet, gesund machen, im Sinne von einem unmittelbaren, sofortigen, schnellen Heilen, das sofort auch nachprüfbar ist, von dem gleich danach Zeugnis gegeben wird als eine manifestierte Heilung. Im Dienst von Jesus lesen wir in vielen Stellen, dass Jesus heilte oder dass Menschen geheilt wurden, und es wird dieses Wort Iaomai eben verwendet, für eine sofortige und nachprüfbare Heilung. Und wir sehen, dass das eben nicht aufgehört hat mit der Himmelfahrt Jesu, sondern dass es auch hier noch möglich war durch den Dienst von Petrus. Jesus Christus heilt dich. Steh auf und mach dir selbst dein Bett. Eine interessante Formulierung. Wir werden noch dazu kommen. Und sogleich stand er auf. Und es sahen ihn alle, die zu Lydda und Charon wohnten, die bekehrten sich zum Herrn. Hier haben wir auch einen eindeutigen Hinweis darauf, welche Auswirkung eine einzige Heilung haben kann. Diese Leute müssen so erstaunt, verwundert, begeistert gewesen sein darüber, dass dieser Mann, der 8 Jahre lang zu Bett gelegen hatte, geheilt worden war, dass sie wussten, das kann nur jemand tun, der wirklich Gott ist. Und Petrus war ja im Namen Jesu Christi gekommen und nicht in seinem eigenen Namen. Deswegen wussten sie, es geht um Jesus. Und ich glaube, dass wir auch heute wieder solche Schlüsselheilungen erleben können. In der heutigen Zeit meine ich. Das ist nicht etwas, das in die Zeiten der Apostelgeschichte allein gehört. Das ist nicht etwas, das Gott nur in früheren Zeiten getan hat. Sondern das sind Dinge, die er auch heute noch tut. Und wir sollten bereit sein dafür. Ich möchte euch nun 4 Punkte weitergeben, die in diesen Versen enthalten sind und die uns zeigen, wie diese Heilung zustande kam. Denn es dient unserem Glauben, wenn wir verstehen, nicht nur, dass jemand geheilt worden ist, sondern auch warum und wie das Ganze genau zustande kam. Dann können wir nämlich von diesem speziellen, spezifischen Beispiel allgemeine Schlüsse ziehen auf unsere Situation. Punkt A, du musst deine Stimme hören. Du musst deine Stimme hören. Nun, wenn ich sage, du musst eine Stimme hören, dann meine ich damit nicht, du musst anfangen, Stimmen zu hören. Ich hoffe, das ist allen klar. Amen. Ich rede hier nicht von Stimmen, die du hörst, die dir irgendetwas sagen, irgendetwas Verrücktes, irgendetwas Komisches, die zu dir reden, jetzt geh aus dem Haus, jetzt geh hin und betrink dich, jetzt geh hin und tu dies und das, jetzt geh hin und sag diesem und jenem, was du Schlimmes getan hast. Nicht solche Stimmen, sondern du musst eine Stimme hören. Und zwar die Stimme des Glaubens. In diesem ersten Teil von Vers 34 heißt es, und Petrus sprach zu ihm. Und er sprach zu ihm in einer sehr spezifischen, persönlichen Weise. Er sprach ihn nämlich dann mit Namen an, Aeneas. Er kannte ihn mit Namen und er sprach ihn mit Namen an. Er redete zu ihm persönlich und er redete zu ihm spezifisch. Und Jesus möchte zu dir persönlich und spezifisch reden. Du sollst eine Stimme hören, nämlich seine Stimme. Und diese seine Stimme wird immer die Stimme des Glaubens sein für deine Situation. Es ist erstaunlich. Ich sage euch, ich habe mich schon oftmals beim Herrn beschwert. Ja, also auch Pastor Manfred hat Zeiten, wo er sich beim Herrn beschwert. Aber ich konnte den Herrn noch nie dazu bringen, mit mir in mein Klagen einzustimmen. Ich konnte den Herrn noch nie dazu bringen, mit mir zusammen zu jammern. Ich konnte den Herrn noch nie dazu bringen, mich zu bemitleiden. Nie. Es funktioniert einfach nicht. Genauso wenig, wie ich meine Frau dazu bringen kann, mich zu bemitleiden. Sie ist so ähnlich wie Jesus, dass ich sie nicht dazu bringen kann, mit mir zu klagen, zu jammern oder mich zu bemitleiden. Und daher weiß ich, dass Jesus immer einen Plan hat für mich. Deswegen ist seine Stimme für mich immer die Stimme des Glaubens. Die Stimme des Glaubens ist nie, ja, wir wissen, es wird nicht mehr besser werden. Oder, oh ja, jetzt geht alles den Bach runter. Das ist nicht die Stimme des Glaubens, das ist die Stimme des Zweifels. Das ist die Stimme des Versagens, die Stimme des Aufgebens. Aber das ist nicht die Stimme, die du hören sollst. Und Petrus sprach zu ihm. Hier ist ein Element enthalten, das wir verstehen müssen, nämlich wir müssen eine Stimme hören. Wir müssen Worte hören, die uns sagen, Jesus Christus heilt dich. Wir sehen das natürlich auch an anderen Stellen. Und zwar gleich auch in der Apostelgeschichte finden wir fast dasselbe oder etwas sehr Ähnliches noch einmal. Diesmal ist es aber nicht Petrus, sondern Paulus, der in Heilung dient. In Apostelgeschichte 14, den Versen 9 bis 10, lesen wir Folgendes. Dieser, und die Rede ist wieder von einem Lahmen, hörte Paulus reden. Merkst du schon die Parallele? Er hörte Paulus reden. Als der ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte. Ich weiß nicht genau, woran Paulus sah, dass der Mann Glauben hatte, aber steht hier. Paulus sah, dass dieser Mann Glauben hatte. Ein Grund, glaube ich, warum er das wusste, ist der, weil er wusste, was er geredet hatte. Weil Paulus wusste, ich habe Worte des Glaubens gesprochen, ich habe das Evangelium verkündigt, und zwar ein umfassendes Evangelium, ein volles Evangelium. Deswegen konnte er davon ausgehen, dass diejenigen, die ihn hörten, Glauben hatten. Obwohl ich der Überzeugung bin, dass dieser Mann hier spezifisch Glauben hatte, nämlich für seine Heilung. Dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Hier scheint das griechische Wort sozo, welches bedeutet errettet werden oder eine umfassende Wiederherstellung erleben. Sprach er mit lauter Stimme. Schon wieder das Element des Redens, des Sprechens auf der Seite von Paulus. Und natürlich des Hörens auf der Seite des Lahmen. Immer dann, wenn jemand spricht, gibt es auch jemanden, der hört. Das ist immer so. Selbst wenn du selbst der Redende bist, bist du auch zugleich selbst der Hörende. Das heißt, dieses Prinzip gilt sogar, wenn du alleine bist. Und auch darin ist gute Botschaft enthalten. Ein Teil dieser Botschaft ist nämlich, all das kannst du selber machen. Du kannst es selber machen, mit dir selbst. Wenn du deine Stimme hörst, die eine Stimme des Glaubens ist, wenn du dir selbst sagst, Jesus Christus heil dich, dann wird es genauso funktionieren, wie wenn ich es dir sage. Sprach mit lauter Stimme, stelle dich gerade hin auf deine Füße, und er sprang auf und ging umher. Das war also das, was Paulus in Lystra erlebte mit dem Lahmen dort. In Vers 7, also Apostelgeschichte 14, Vers 7, das ist die Zeit davor, erfahren wir, dass sie dort das Evangelium verkündigten. Wir wissen also, dass der Lahme in Lystra nichts anderes gehört hatte als das Evangelium. Welches Evangelium? Das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus Christus, der heilt. Natürlich ist das nicht das ganze Evangelium, das ist ein Teil des Evangeliums, aber es ist ein wichtiger Teil des Evangeliums. Wie auch Petrus später, als er im Haus von Cornelius war, diesem das Evangelium mitteilte und es mit folgenden Worten einführt, nämlich Apostelgeschichte 10, Vers 38. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, sprich einen Reisedienst hatte und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Mit diesen Worten erklärt Petrus im Haus von Cornelius das Evangelium. Das heißt nichts anderes als Heilung, und dass Jesus umherging und wohltat, ist ein wichtiger Bestandteil dieser guten Botschaft, die wir glauben. Römer 10, Vers 17. Auch hier finden wir wieder dieses Prinzip, du musst eine Stimme hören. Ich lese meine eigene Übersetzung, weil sie hier genauer nach dem Griechischen ist. Also kommt der Glaube aus der gehörten Botschaft. Der Glaube kommt aus der gehörten Botschaft, die gehörte Botschaft aber durch das gesprochene Wort Gottes. Das ist exakt das, was im griechischen Grundtext steht von Römer 10, Vers 17. Also kommt der Glaube aus der gehörten Botschaft. Wenn wir keine Botschaft hören, sei es aus dem Munde eines Predigers oder aus unserem eigenen Mund, dann können wir keinen Glauben haben. Wir machen uns etwas vor, wenn wir denken, der Glaube fällt einfach auf uns oder fällt einfach auf uns in uns hinein. Gott gießt Glauben in uns. O Herr, gieße Glauben aus. Das wird der Herr nicht tun. Denn er hat geistliche Prinzipien, Grundsätze festgelegt, nach denen Glauben entstehen kann. Und das ist es, was wir hier lesen in Römer 10, Vers 17. Glaube kommt aus dem Hören oder aus dem Hören der Botschaft. Und die gehörte Botschaft wiederum kommt aus dem Rhema Gottes. Das gesprochene Wort. Das Wort, das du gehört hast. Du musst deine Stimme hören. Ich könnte auch sagen, du musst deine Stimme hören. Obwohl es generell darum geht, eben Worte des Glaubens zu hören. Punkt B. Jesus Christus heilt dich. Gedankenstrich. Jetzt. Ausrufezeichen. Ebenfalls in Vers 34 heißt es so dann, Aeneas. Ausrufezeichen. Jesus Christus heilt dich. So kurz und bündig. Aber da ist noch viel mehr drin. Das Verb für heilen hier, wie gesagt, iaomai, steht in einer bestimmten Zeitform im Griechischen, und zwar im Indikativpräsens. Indikativpräsens bedeutet eine Handlung, die gerade jetzt in der Gegenwart geschieht, und ich weise quasi auf diese Handlung hin. Deswegen können wir mit Fug und Recht auch übersetzen, Jesus Christus heilt dich jetzt. Das Jetzt steht zwar nicht buchstäblich im Text, aber es wird durch die Zeitform eigentlich angedeutet. Jesus Christus heilt dich jetzt gerade. Petrus sagte zu diesem Aeneas nicht, Jesus Christus heilt dich, Klammer auf, grundsätzlich möglich, Komma, irgendwann einmal, Komma, wenn er Zeit hat dazu, Semikolon, wenn der richtige Mann an Ort und Stelle ist, Pünktchen, Pünktchen, also in 5 Jahren. Klammer zu. Nein, sondern jetzt. Petrus war der festen Überzeugung, dass der Heilige Geist und der auferstandene Christus so sehr mit ihm zusammenarbeiteten, dass er mit Vollmacht und Kühnheit sagen konnte, Jesus Christus, heil dich, und zwar gerade jetzt. Das sind die Dinge, die wir manchmal zwischen den Zeilen lesen müssen. Und das war es auch, was dieser Mann Aeneas gehört hat. Und so hat er es auch verstanden. Nicht übermorgen, nicht irgendwann, nicht wenn ich zuerst noch 40 Tage faste. Der Mann war vorbereitet. Er brauchte keine weitere Vorbereitung mehr. Er brauchte nicht mehr Buße zu tun. Er brauchte nicht noch selbst lange zu beten. Er brauchte nicht zu schreien, er brauchte nicht zu jubeln. Er brauchte nur zu glauben. Hebräer 11, Vers 6 ist eine andere Stelle, wo wir ebenfalls dieses Prinzip wieder verankert sehen. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wir haben vorhin vom Indikativpräsens geredet. Das ist eine Zeitform, die recht häufig natürlich vorkommt im Neuen Testament, und sie verweist immer auf etwas, das gerade jetzt in der Gegenwart passiert. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Warum kann Gott gerade jetzt handeln? Weil er gerade jetzt ist. Halleluja. Halleluja. Gott ist ewig. Und wir haben manchmal so in unserem Denken dieses ewig zu etwas Unfassbarem gemacht. Gott ist ewig, das heißt, er hört niemals auf. Er hat keinen Anfang, er hat kein Ende. Ja, Amen, das ist alles wahr. Aber das bedeutet bitteschön auch, dass er gerade jetzt ist. Er existiert in der Zeit genauso wie in der Ewigkeit. Dass er ewig ist, bedeutet nicht nur, er hat keinen Anfang und kein Ende und ist irgendwo dazwischen, sondern er ist gerade jetzt. In Hebräer 11, Vers 6, das Wort für dass er ist, das Verb estin, steht im Indikativpräsens. Mit anderen Worten, als Petrus zu diesem Aeneas sagte, Jesus Christus, heil dich jetzt, konnte er das tun, weil dieser Jesus Christus und Gott, der Vater und der Heilige Geist jetzt existieren. Punkt. Und auch wir stehen im Genuss dieser Wahrheit. Heute Abend. Halleluja. Wie lange willst du warten, bis du Gott begegnest? Ja, du wirst Gott eines Tages von Angesicht zu Angesicht sehen. Wobei die Formulierung eines Tages im Grunde genommen schon falsch ist, weil dann, wenn du Gott von Angesicht zu Angesicht sehen wirst, dann ist Ewigkeit. Dann gibt es keinen Tag mehr. Dann können wir nicht mehr sagen, eines Tages. Sondern dann wird die Ewigkeit angebrochen sein. Aber du möchtest nicht warten, bis dann, bis du Gott begegnest, sondern du kannst Gott heute begegnen. Du kannst heute deine Heilung haben. Er ist heute hier. Er existiert. Er ist indikativ Präsenz, gerade jetzt. Aber diese Zeitform erscheint noch einmal in Hebräer 11, Vers 6. Ein bisschen verborgen hier durch die Übersetzung. Denn es heißt hier, und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Sein wird könnte man im Sinne von Zukunft verstehen. Sein wird, er wird ein Belohner sein. Und ich glaube, viele Christen glauben, dass Gott ihnen ein Belohner sein wird, nämlich dann, wenn sie bei ihm sind, dann, wenn alles vorbei ist hier auf dieser Erde, dann, wenn sie in der Ewigkeit sind, dann wird Gott ein Belohner sein. Aber rate, in welcher Zeitform diese Formulierung steht. Indikativ Präsenz. Halleluja. Mit anderen Worten, Gott ist ein Belohner, gerade jetzt. Halleluja. Für diejenigen, die ihm glauben, ist er jetzt ein Belohner. Das Verb dort ist ginomai, beziehungsweise der Indikativ Präsenz von ginomai, ginetai. Und ginetai bedeutet so viel wie, er wird sich erweisen. Oder er erweist sich dir als Belohner. Bist du heute Abend gekommen im Glauben? Weil du glaubst, dass Gott ist, dass er existiert und dass er dir sich als Belohner erweisen wird, gerade jetzt, heute Abend hier, dann bist du hier am richtigen Ort. Und Gott wird sich als Belohner erweisen. Halleluja. Weil er jetzt ist und jetzt dein Belohner ist. Preis dem Herrn. Punkt C. Du musst deinem Glauben gemäß handeln. Immer noch in Kapitel 9, Vers 34 heißt es, steh auf und mach dir selbst dein Bett. Das ist der Glaubensbefehl, könnte man sagen, den Petrus dem Aeneas gibt. Er fordert ihn auf, seht ihr, er sagt ihm nicht nur, Jesus Christus, heil dich und jetzt lieg wieder an. Jetzt komm, kannst du dich wieder anlegen, jetzt warten wir mal eine Weile, bis es wirkt. Nein, sondern er sagt ihm, steh auf und mach dir selbst dein Bett. Mit anderen Worten, Petrus selbst möchte einen Beweis sehen. Petrus selbst möchte es nicht dabei belassen, dass er im Glauben etwas gesagt hat und der Mann es im Glauben angenommen hat, sondern er möchte etwas sehen. Und zwar möchte er etwas sehen, das dieser Mann eigentlich gar nicht tun kann. Stimmt's? Der lag 8 Jahre lang in seinem Bett, weil er lahm war. Und jetzt fordert Petrus ihn auf, sich selbst sein Bett zu machen. Das heißt, sein Bett umzustellen oder einzurichten. Wir werden gleich noch dazu kommen, was es eigentlich bedeutet. Aber nehmen wir es einfach mal so, wie es hier steht. Er soll etwas tun, was er eigentlich nicht konnte. Als Beweis dafür, dass Gott wirklich jetzt ist und dass er ihn jetzt geheilt hat. Steh auf und mach dir selbst dein Bett. Hier verbirgt sich das griechische Wort Strosan oder Stronomi in der Grundform. Und Stronomi bedeutet so viel wie sich ausbreiten, einen Raum herrichten bzw. zurechtmachen, mit Betten oder Polstern auslegen. Also wir haben wahrscheinlich die falsche Vorstellung, der hatte hier so eine Liege, ja, da lag er drauf diese 8 Jahre. Hoffentlich hat ihm mal jemand das Betttuch gewechselt zwischendurch. Und jetzt soll er dieses Bett selber machen. Also er soll die Kissen richtig hinlegen und das Laken hochschlagen und so weiter. Das soll er selber machen. Aber Petrus sagt ihm etwas ganz anderes. Er sagt ihm eigentlich, dieses ganze Zimmer hier, in dem du dich gelagert hast, richte es neu ein. Und zwar sollst du es wieder so einrichten, als jemand, der gehen kann, als jemand, der sich bewegen kann, als jemand, der sich seine Polster dorthin legt, wo sie ihm am besten dienen und am besten passen, nicht nur an einem Ort, wo du die nächsten 8 Jahre liegen wirst. Das ist gemeint. Ich kann euch das beweisen mit einer anderen Schriftstelle, nämlich Markus 14, Vers 15, wo dieses Wort Stronomi ebenfalls vorkommt. Markus 14, Vers 15, eine Anweisung von Jesus bezüglich des letzten Passamals, wo er seinen Jüngern den Auftrag gibt, findet einen Ort, wo wir das letzte Passamal halten können. Und dann sagt er hier, und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, mit Polstern ausgelegt und fertig. Und dort bereitet es für uns, nämlich das Passamal, mit Polstern ausgelegt. Petrus gab also diesem Aeneas den Auftrag, jetzt richte dir dein Zimmer neu ein. Nicht mach dein Bett, sondern richte dir selbst dein Zimmer neu ein. Natürlich würde auch das Bett einen Platz haben in diesem Zimmer, aber wenn du nicht mehr lahm bist, wenn du nicht mehr bettlägerig bist, dann sind ganz andere Aspekte stehen dann im Vordergrund. Wenn man ein Zimmer einrichtet, da muss wieder ein Schreibtisch her, da muss ein Stuhl her, da muss ein Esstisch her. Da muss man sich wieder bewegen können drin, nicht nur sich hinlegen. Ein ganzes Programm, könnte man sagen, das Petrus ihm als Aufgabe mitgab. Und das ist in der Tat ein wichtiger Punkt. Du musst deinem Glauben gemäß handeln. Und wenn wir heute Abend für dich beten im Anschluss und du hast etwas, das dich, eine Krankheit, ein Gebrechen, das dich daran hindert, etwas Bestimmtes tun zu können, dann nimm dir jetzt schon vor. Ich meine, ich weiß nicht, was es ist. Ich sehe keinen Lahmen hier. Deswegen kann ich nichts sagen von dem her. Du kannst dir selber etwas vornehmen, zu tun, was du bisher nicht tun konntest. Nehmen wir an, es ist ein Beispiel, nehmen wir an, du leidest seit Jahren an einer Depression, die dich manchmal einfach umhaut, die dich einfach ins Bett wirft, die dich aufs Sofa wirft, die dich lähmt, die dich sogar hindert, deinen täglichen Verrichtungen nachzukommen, die dich vielleicht hindert, in den Gottesdienst zu gehen. Wenn das der Fall ist, oder ist ja nur ein Beispiel, aber wenn das der Fall wäre, was könntest du tun als Glaubenshandlung? Du sagst, ich lasse mich nicht mehr lahmlegen. Und selbst wenn diese Depression wieder angeschlichen kommt, ich werde mich so verhalten, als hätte ich sie nicht. Ist das gelogen? Nein, das ist nicht gelogen. Dieser Mann sollte auch etwas tun, was er eigentlich nicht tun konnte. Im selben Moment, wo er es tat, wurde seine Heilung aktiv und wirksam. Du musst deinem Glauben gemäß handeln. Punkt D, und damit schon der letzte Punkt, zögere nicht. Immer noch 9, Vers 34, und sogleich stand er auf. Sogleich stand er auf, das Wort sogleich ist das griechische Wort euteos, und bedeutet nichts anderes als sofort, sogleich, geradewegs, augenblicklich, alsbald, ohne Aufschub. Was bedeutet das? Dieser Mann wollte so sehr geheilt werden, dass er dem keinen Aufschub mehr gab. Er sagte nicht, ja, ich muss mir das Ganze noch einmal überlegen. Wie wird wohl meine Familie reagieren, wenn ich auf einmal wieder geheilt bin? Wie wird die AHV oder die IV reagieren, wenn ich auf einmal wieder gesund bin? Wie wird das Arbeitsamt reagieren, wenn ich wieder gesund bin? Kann ich dann meinen Lebensstil so weiterpflegen, wie ich ihn bisher gepflegt habe? Drehen sich die Leute weiterhin um mich, weil ich so ein Armer bin? All dessen musste er sich bewusst sein. Und zwar, das ging alles in einem Augenblick, in einem Nu ging ihm das durch den Kopf. So wie es auch bei dir sein muss. Und wie du jede dieser Fragen mit einem klaren Nein bzw. Ja musst beantworten können. Ich will meine Heilung, egal was es mich auf der anderen Seite kostet. Und ich sage auch, geheilt zu sein, gesund zu sein, ist nicht unbedingt populär. Ich meine, jemand, der immer gesund ist, nehmen wir mal an, das gibt es, ja, jemand, der immer gesund ist, der hat nichts, womit er hausieren gehen kann. Denn ein Gesunder tut niemandem leid. Ein Gesunder tut niemandem leid. Im Gegenteil, von einem Gesunden erwartet man, dass er allen anderen hilft. Von einem Gesunden erwartet man, dass er ein Fels in der Brandung ist. Von einem Gesunden erwartet man, dass man sich bei ihm anlehnen kann. Ein Leuchtturm, ein Orientierungspunkt für andere ist. Möchtest du das sein? Amen. Das ist eine wichtige Voraussetzung, wenn du geheilt werden willst. Denn Jesus heilt uns nicht einfach zum Spaß. Die Schwiegermutter von Petrus, die ganz am Anfang eines der Evangelien geheilt wurde, sie macht es uns vor, beispielhaft. Sie war so eine Schafferin, eine Dienerin, eine gute Hausfrau. Und sogleich, nachdem Jesus ihr die Hände aufgelegt hat und sie geheilt worden war von diesem Fieber, ging sie hin und bediente die Leute. Das war überhaupt keine Frage. Sie sagt nicht, jetzt brauche ich noch 2 Wochen Rekonvaleszenz. Sie sagt nicht, jetzt muss ich erst noch 3 Wochen zur Kur. Siehst du, mit einer Kur kannst du dir deine Heilung wieder rauben lassen, womöglich. Matthäus 4, Vers 20, ein anderer Vers, wo dieses Wort sofort oder sogleich vorkommt, euteos. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Die Rede ist hier von den ersten Jüngern, die nicht lange zauderten, als sie Jesus begegnet waren. Und er ihnen gesagt hatte, kommt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Da gingen sie nicht erst noch zu Rate mit ihrer Pensionskasse und fragten an, ob sie sich das würden leisten können oder müssen wir denn die Beiträge später wieder einzahlen, sondern sie gingen sofort, verließen ihre Netze, sie ließen ihr Geschäft, ihr Business hinter sich und folgten diesem Jesus nach. Auf Gedeih und Verderb, könnte man sagen. Nur wenn du Jesus nachfolgst, musst du mit dem Verderb nicht rechnen, sondern dann kannst du mit Gedeih rechnen. Deswegen ist es immer ein guter Deal, Jesus nachzufolgen, auch wenn du Netze verlassen musst, auch wenn du es sofort tun musst, weil Jesus hat keine Zeit zu warten. Siehst du, ich glaube, den Jüngern hier war klar, der bleibt jetzt nicht lange hier stehen und redet uns gut zu und sagt, oh, aber ich brauche euch. ihr dürft jetzt nicht zögern. Kommt! Nein, sondern Jesus wäre weitergegangen. Ich glaube, dass Jesus noch so manchen eigentlich berufen wollte, der nicht sofort kam. Erinnert ihr euch an den reichen Jüngling, dem Jesus vorschlug, all sein Hab und Gut zu verkaufen und den Erlös den Armen zu geben? Und komm, folge mir nach. Das sagte Jesus nicht zu jedem. Das sagte er nicht zu allen. Ich glaube, dass Jesus ihm einen Platz in seinem engsten Jüngerkreis anbot. Aber der Mann wollte nicht. Hat Jesus versucht, ihn zu überreden? Nein. Sondern der Mann ging traurig weg, aber Jesus ging weiter. Wenn Jesus dich zu etwas auffordert, dann tu es sofort. Dann denke nicht, ja, das kann ich auch noch übermorgen tun. Ihr kennt ja alle diesen Spruch, die lange Bank, das ist des Teufels liebstes Möbelstück. Kennt ihr diesen Spruch? Mit anderen Worten, wenn du Dinge auf die lange Bank schiebst, dann gibst du damit immer dem Teufel eine Chance, dich von dem abzubringen, was der Herr dir in Auftrag gegeben hat oder du dir selbst vorgenommen hast oder du ganz einfach weißt, dass es richtig wäre zu tun. Wenn der Herr dir also sagt, tue heute etwas, das du vorher nicht tun konntest mit der und der Krankheit, dann tu es heute. Dann steh sofort auf. Dann mach sofort diese Bewegung, die du vorher nicht tun konntest. Tue etwas, was du nicht tun konntest. Noch eine Stelle, Markus 2, Vers 12. Noch einmal ein Lahmer. Im Neuen Testament wimmelt es irgendwie von Lahmen. Scheint damals eines der häufigsten Gebrechen gewesen zu sein. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging vor allen hinaus, sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, niemals haben wir so etwas gesehen. Aber siehst du, er stand sogleich auf. Die Rede ist hier von dem Lahm, den sie durchs Dach hinabgelassen haben. Sogleich stand er auf. Da wurde nicht lange gezögert und gezaudert. Jetzt muss ich erst mal probieren, ob es wirklich geht. Nein, er stand auf. Und so stehe auch du auf. Denn Jesus sagt dir heute, Jesus Christus heilt dich. Halleluja. Preis dem Herrn. Miriam, komm noch nach vorne. Kurze Botschaft heute Abend. Okay? Halleluja. Pastor Manfred kann auch kurz predigen. Wir möchten euch Gebet anbieten. Pastorin Katharina kommt nach vorne. Und ich finde auch Dodo, Susan, Franzi, kommt doch bitte nach vorne. Halleluja. Kommt ihr einfach auch nach vorne. Preis dem Herrn. Wir möchten euch Gebet anbieten. Wenn du angesprochen worden bist von dieser Botschaft, wenn du die Stimme gehört hast, die du hören solltest, nämlich Jesus Christus heilt dich jetzt, dann ist heute Abend dein Zeitpunkt gekommen. Dann ist heute Abend der Zeitpunkt, wo der Herr Jesus dich heilen wird. Und zwar nicht in der Zukunft, sondern jetzt. Und dann komm jetzt im Glauben nach vorne und empfange deine Heilung. So wie dieser Aeneas seine Heilung empfangen hat. Und dann geh hin, tanze, juble, springe, jauchze, tue etwas, das du vorher nicht tun konntest. Ich glaube, für manche und in manchen Krankheitssituationen ist es schon allein der Jubel, den du lange Zeit nicht mehr auf den Lippen hattest, der vielleicht das zum Ausdruck bringt, dass du etwas tust, was du vorher nicht konntest. Konntest du seit Jahren nicht mehr jubeln? Dann juble heute Abend. Halleluja.